von Fußballern, die eben auch zum Glauben an Jesus gefunden haben. Und das ist mein größter Schatz geworden, wirklich zu verstehen, ich bin schuldig vor Gott, aber ich bin nicht verloren, es gibt Hoffnung. Gott hat uns seine Liebe gezeigt, dass er Jesus gesandt hat. Und ich durfte verstehen, dass Jesus auch für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und durfte ein neues Leben mit Gott beginnen. Und das war das Schönste, was mir jemals passiert ist. Ich habe weiter Fußball gespielt, wollte auch weiter Profi werden, aber war auch so begeistert vom Wort Gottes, dass ich dann Bibelschule gemacht habe, so neben dem Fußball, dass das geht, zumindest bei manchen Bibelschulen. Und habe das eigentlich meine ganze Karriere über weitergemacht, jetzt bis zum Masterstudium, so im Fachbereich Neues Testament. Ihr seht schon im Hintergrund, ich bin aber nicht nur Fußballer, sondern auch Teil von Fußball mit Vision. Ihr seht einige Jungs an der Folie. Mittlerweile gibt es schon deutlich mehr. Wir haben den Verein vor ein paar Jahren gegründet und durften wirklich erleben, wie Jesus Herzen von Fußballern berührt hat, die zum Glauben gekommen sind, auch im Glauben wachsen durften und wo wir wirklich begeistert sind, dass sie jetzt ihre Plattform, die Gott ihnen auch geschenkt hat, nutzen, um wirklich auf Gottes Liebe hinzuweisen. Ganz kurz vielleicht zu unserem Projekt. Der Rolando hat mich gebeten, das ein bisschen vorzustellen. Wir machen verschiedene Dinge. Ein Part unserer Arbeit sind Seminare an Schulen zum Thema Fußball und Glaube. Wir werden natürlich an christliche Schulen eingeladen, aber wirklich auch eigentlich großteils an staatliche Schulen. Und das ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, um auch dort Kinder, Jugendliche ja, mit Gottes Liebe zu erreichen. Darüber hinaus machen wir auch Predigten, Zeugnisberichte in verschiedenen Veranstaltungen. Im Sommer machen wir auch Fußballschulen. Wir haben dieses Jahr gestartet und auch da möchten wir zum einen natürlich so ein bisschen fußballerisch den Kids was beibringen, aber darüber hinaus möchten wir wirklich in Kooperation mit christlichen Gemeinden vor Ort Kinder und Jugendliche im Umfeld der Gemeinde mit dem Evangelium erreichen. Das war diesen Sommer echt ein Highlight, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Genau. Außerdem arbeiten wir auch mit Profifußballern. Das hier zum Beispiel ein Bibelkreis in Augsburg mit Bundesligaspielern, aber auch Jugendspielern. Und so Bibelkreise gibt es in verschiedenen Städten. Aber wir machen auch Online-Gottesdienste für Fußballer. Vielleicht wisst ihr das, leider sind ja einige Spiele auch am Sonntag oder gerade die Profis haben öfters Training. Und ein Fußballprofi, der kann nicht einfach so jeden Sonntag in die Gemeinde, gerade nicht, wenn der Gottesdienst um 10 ist. Und genau, wir wollen ihnen trotzdem die Möglichkeit bieten, wöchentlich sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Genau, eine wichtige Arbeit von uns ist auch Jüngerschaft und Mentoring mit Profis, aber auch mit Jugendspielern. Wir wollen nicht nur, dass sie von Jesus hören, sondern dass sie wirklich auch dann im Glauben wachsen und auch dann andere vom Glauben weitergeben. Genau, heutzutage auch wichtig, das kennt ihr wahrscheinlich, wir sind auch auf Social Media unterwegs, gerade eher für die jüngere Generation, ist es, glaube ich, auch eine ganz gute Möglichkeit, um Inhalte gut zu vermitteln. Genau. Oft werden wir gefragt, Profifußball und christlicher Glaube, passt das eigentlich zusammen? Ich weiß nicht, wie ihr die Frage beantworten würdet, da gibt es bestimmt einige Meinungen. Und ich glaube, es ist relativ naheliegend, dass es gewisse Spannungsfelder gibt. Zum einen, ich habe das selber erlebt, ich bin seit ich 14 bin beruflich Fußballer sozusagen. Und da ist wirklich schon echt eine Ellbogengesellschaft, also ein großer Konkurrenzkampf. In der Mannschaft sind meistens 30 Spieler, am Wochenende spielen nur 11. Also da könnt ihr euch schon vorstellen, wie es da unter der Woche teilweise zugeht. Man muss um seinen Platz kämpfen, man muss besser sein wie der andere. Und da ist manchmal gar nicht so einfach, den Glauben zu leben. Also wie kann ich Fußballer sein und gleichzeitig meinen Nächsten lieben, meine Mitspieler lieben, gerade vielleicht meinen Konkurrenten auf meiner Position. Anderes Thema, Fußball ist ein ziemlich oberflächliches Geschäft. Also wir Fußballer, wir werden eigentlich zu 100% nur bewertet durch unsere Leistung. Ist natürlich in anderen Berufen auch so, aber ich glaube, im Fußball ist schon extrem, weil es ist mega schnelllebig. Wenn du ein gutes Spiel am Samstag machst, bist du der Held, wirst gefeiert von der Presse. Eine Woche später machst du ein Eigentor und du kriegst Hasskommentare in den sozialen Medien. Also es ist wie eine Achterbahn. Und es ist sehr schwierig, als Fußballer seinen Wert als Mensch nicht abhängig zu machen von der Leistung, weil alle um dich herum bewerten dich nach deiner Leistung. Es gibt beim Fußball etwas, das nennt sich Transfermarkt. Das heißt, jeder Spieler hat einen gewissen Geldwert. Und wenn man ein gutes Spiel macht, dann steigt dieser Wert. Und wenn man ein schlechtes Spiel macht, dann fällt dieser Wert. Es ist wirklich ja, sehr offensichtlich, dass es nur um Leistung geht. Und sobald du mal verletzt bist, bist du in den Augen des Trainers und auch des Vereins irgendwie nur noch ja, so auf der Seite. Nicht mehr so interessant. Wie geht man da als Christ damit um? Das sind so Spannungsfelder, die uns viel beschäftigen, gerade auch im Mentoring mit anderen Fußballern. Aber daneben gibt es eben auch Möglichkeiten. Es gibt gute Gründe, warum auch Christen im Profifußball sein sollten. Wir haben die Möglichkeit, die Fußballer eher zu erreichen, wie es vielleicht eine christliche Gemeinde hat. Weil der Fußball ist schon so ein bisschen eine Bubble, wo man gar nicht so leicht reinkommt, wenn man jetzt keinen Zugang dazu hat. Und wir möchten unsere Vorbildfunktion als Fußballer nutzen, um ja auch junge Menschen positiv zu prägen. Das Spannende ist, es gibt auch Parallelen zwischen dem Leben als Christ und dem Leben als Profifußballer oder ein bisschen weiter gefasst als Leistungssportler. Das Interessante ist, Paulus benutzt mehrfach Vergleiche aus dem Leistungssport. Damals gab es noch keinen Fußball. Es waren die isthmischen Spiele, hießen die, glaube ich, also sowas ähnlich wie die Olympischen Spiele. Aber für die Gesellschaft, für seine Leserschaft, waren das bekannte Leistungssport-Events. Und er sagt, guckt euch diese Leistungssportler ganz genau an. Und ihr als Christen, ihr könnt von ihnen lernen, von ihrer Disziplin und von ihrer Enthaltsamkeit. Also als Christ Profifußballer zu sein, hat Schwierigkeiten, das gebe ich zu. Thema, worin liegt mein Wert? Aber es hat auch Chancen. Wir lernen sehr schnell vom Fußball, dass wir wirklich investieren müssen, um voranzukommen. Und dass Disziplin und auch Enthaltsamkeit, also Selbstbeherrschung, ist ja eine Frucht des Geistes nach Galater 5, 22, dass das auch im Leben als Christ wirklich wichtig ist. Paulus sagt zum Beispiel in 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27, da vergleicht er das Leben von einem Christen mit einem Läufer in der Rennbahn oder mit einem Boxer in einem Faustkampf. Im ersten Moment ein bisschen überraschend, aber er macht das. Und er sagt zum Beispiel auch in seinem eigenen Leben, über sein eigenes Leben, in 2. Timotheus 4, 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Seht ihr das Leben als Christen als Kampf, als Lauf, den man vollendet? Ich glaube nicht, dass man das immer so im Alltag vor Augen hat. Ich bin jetzt in einem Kampf. Ich habe einen Lauf zu laufen. Aber Paulus sagt, eigentlich ist es wichtig. Er hat sein Leben als Christ verstanden, als guten Kampf und als Lauf. Und der Lauf ist erst abgeschlossen, wenn unser Herz aufhört zu schlagen, wenn unser irdisches Leben beendet ist. Der Paulus, der war, als er das geschrieben hat, im Gefängnis und er wusste ganz genau, dass er bald sterben wird. Also wir sehen hier, das Leben als Christ, wenn man es mit einem Lauf vergleicht, ist definitiv kein Sprint. Der Anfang ist wichtig. Es ist wichtig, dass man erkennt, dass man Jesus braucht, dass man ihn annimmt als Retter, aber dabei bleibt es nicht. Das ist der Startpunkt eines neuen Lebens mit Gott. Es ist nicht egal, wie wir als Christen leben, sondern Gott hat einen Plan für unser Leben. Es ist vielmehr ein Ausdauerlauf, ein Marathon. Und da sind Dinge wie Enthaltsamkeit, wie Disziplin, wie standhaftes Ausharren wichtig. Also die entscheidende Frage, die ich heute stellen möchte an uns ist, wie laufen wir eigentlich diesen Lauf im Glauben? Wie kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens? Und dazu gibt es im Hebräerbrief in Kapitel 12, in den Versen 1 bis 3, sehr wertvolle Verse. Da heißt es in Gottes Wort: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. In dem Text gibt es 4 Punkte, die beschreiben, wie wir diesen Glaubenslauf erfolgreich laufen können. Punkt 1, indem wir das Zeugnis der Heiligen Schrift im Bewusstsein haben. Der zweite Punkt, indem wir jede Last und die Sünde ablegen. Interessante Formulierung, wir werden später ein bisschen drüber nachdenken, was das konkret bedeutet. Punkt 3, wir müssen mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und der vierte und letzte Punkt und der wohl wichtigste Punkt, wir laufen erfolgreich, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aber bevor wir uns jetzt diese 4 Punkte genauer anschauen, noch kurz zum Kontext von dem Brief. Es ist immer ganz wichtig, dass man eine Stelle nicht einfach nur so heranzieht, sondern so ein bisschen drüber nachdenkt, wer hat das geschrieben, an wen wurde es geschrieben. Und beim Hebräerbrief, da ist so ein bisschen das Problem, vielleicht wisst ihr das, dass man nicht so genau weiß, wer den Brief geschrieben hat. Da steht kein Verfasser. Manche denken, es ist Paulus. Das ist grundsätzlich gut möglich. Clemens oder Origenes, die alten Kirchenväter, haben das zum Beispiel gesagt. Martin Luther hat vorgeschlagen, Apollos. Im Grunde wissen wir es nicht. Und ich bin mir sicher, dass es auch nicht entscheidend ist, weil sonst hätte Gott in seiner Weisheit und Allmacht auch dafür gesorgt, wie in anderen Briefen, ne? Wo der Verfasser drinsteht. Viel interessanter und viel wichtiger ist, glaube ich, dass wir wissen, an wen der Verfasser diesen Brief geschrieben hat, also wer die Adressaten sind. Und das wird in dem Brief ziemlich deutlich. Das waren Judenchristen, das bedeutet Juden, die zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen sind, die aber nicht mehr in ihrer Heimat gelebt haben, sondern die verfolgt wurden, die in der Diaspora, also in der Zerstreuung, gelebt haben. Sie wurden in der Vergangenheit oft verfolgt, das wird im Kapitel 10 gesagt, und sie werden auch zur Zeit der Abfassung von dem Brief wiederverfolgt. Das heißt, es ist eine Zeit voller Herausforderungen, voller Anfechtungen, auch Entmutigung, voller Leid. Und das hat dazu geführt, wir lesen es in Kapitel 5, dass einige im Glauben stehen geblieben sind, stagniert sind. Und manche haben sogar angefangen, die Gemeindeversammlung nicht mehr zu besuchen. Steht in Kapitel 10, Vers 25. Das ist der Background. Und der Verfasser, der schreibt den Brief an diese entmutigten Gläubigen in der Fremde, um sie zu ermutigen, in dieser schwierigen Zeit nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzulaufen, im Blick auf Jesus. Und er tut das, er ermutigt sie, indem er ihnen die Segnungen in Christus vor Augen führt, was Gott ihnen schon geschenkt hat durch Jesus. Und ich glaube, ihr kennt es aus persönlicher Erfahrung, ich kenne das aus meiner Erfahrung, wenn man leidet, wenn Dinge anders kommen, wie man sich das vorstellt, dann kann man schnell vergessen, was Gott schon für uns getan hat, oder? Und gerade, dass er uns seine Liebe durch Jesus gezeigt hat, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, das ist eine Wahrheit, das ist der Beweis seiner Liebe, der unabhängig von unseren Umständen bestehen bleibt. Und es ist so wichtig, in schwierigen Situationen sich wirklich darauf zu besinnen, dass man die Umstände nicht als Parameter für Gottes Liebe nimmt. Umstände gut, Gott liebt mich, Umstände schlecht, boah, Gott ist sauer auf mich, Gott liebt mich nicht mehr. Nein, sondern Gott hat uns seine Liebe ein für alle Mal bewiesen, indem er Jesus gesandt hat, indem Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und sehr schön zu lesen sind die ersten Verse vom Hebräerbrief. Da sieht man so ein bisschen, Genau hier, eins zu weit, genau hier. Da sieht man so ein bisschen, was für einen Ton der Verfasser anschlägt, was ihm wirklich sehr am Herzen liegt. Also der Start von einem Brief ist ja immer entscheidend, ne? Und lest mal mit mir Hebräer 1, die Verse 1 bis 4. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, durch Jesus. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das sind mal herrliche Worte, oder? Wenn man wissen möchte, wer ist Jesus, dann geben uns diese drei Verse sehr viel Aufschluss. Und ich glaube, gerade in einer herausfordernden Situation tut es gut, diese drei Verse zu lesen, weil sie richten den Blick wieder auf unseren Herrn. Jesus ist die entscheidende Offenbarung Gottes. Im Alten Testament angekündigt als der Messias, ist Jesus zur rechten Zeit gekommen, um uns Rettung zu bringen. Ewige Hoffnung. Jesus ist Gottes Sohn und als solcher Erbe von allem. Wir lesen in den Versen, dass Gott durch Jesus die Welten geschaffen hat, dass Jesus präsent war bei der Schöpfung. Jesus ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Bisschen anders formuliert aus Jesu Mund selber. Er hat gesagt, ich bin eins mit dem Vater. Jesus ist Gott. Johannes 10, Vers 30. Und Jesus hat durch sein Erlösungswerk am Kreuz Vergebung unserer Schuld ermöglicht. Er sitzt gegenwärtig zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Und das impliziert seine Auferstehung, seinen Sieg über den Tod. Und wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihn angenommen haben, dann haben auch wir den Sieg über den Tod, dann haben wir eine ewige Hoffnung. Und im Angesicht von Herausforderungen, wie auch die Christen in der Zerstreuung sie hatten, ist das etwas, was wirklich Frieden für die Seele schenkt. Man weiß nicht genau, aber wahrscheinlich haben sich die Umstände jetzt nicht 2 Wochen nach dem Schreiben direkt komplett geändert. Die waren in der Verfolgung und wir wissen aus der Kirchengeschichte, das war eine sehr brutale, harte Zeit und einige von ihnen sind vielleicht auch für ihren Glauben gestorben. Aber sie haben eine ewige Heimat, eine ewige Hoffnung. Im weiteren Verlauf vom Hebräerbrief, da erklärt der Verfasser noch, Jesus, der ist größer als Mose, der ist größer als die Engel. Jesus ist auch größer als alle hohen Priester, die bisher da waren, weil er ist der ewige hohe Priester. Er ist derjenige, der komplett sündlos war und der selber für das Opfer für Sünden gesorgt hat, mit seinem eigenen Leib. Und durch ihn ist Vergebung ein für alle Mal möglich. Es braucht keine Tieropfer mehr. Angesichts dieser Segnungen, die wir jetzt gehört haben, ruft er die Gläubigen auf, trotz der schwierigen Situation am Glauben festzuhalten und weiter den Glaubenslauf zu leben. Und da haben wir eine Parallele zu heute. Wir werden jetzt zumindest in Deutschland nicht körperlich verfolgt, in anderen Ländern sieht es auch schon anders aus, aber wir werden ja nicht körperlich verfolgt, wenn man so will. Also wir haben das bei Fuß der Mission selber erlebt. Vielleicht hat jemand das auch gelesen. ARD-Artikel wurden uns vorgeworfen, dass wir als christlicher Verein das Evangelium verbreiten. Und das darf man heutzutage nicht mehr. Also eigentlich die Identität von der Kirche und von Christen, dass man sich zu seinem Glauben bekennt, das wird schon angegriffen. Der Druck der Gesellschaft wächst. Und die Gefahr wächst auch immer mehr, dass wir uns als Einzelpersonen, aber auch als Gemeinde immer mehr anpassen an die Gesellschaft. Weil wenn wir das nicht tun, dann gibt es Gegenwind. Und da ist manchmal eine ganz konkrete Frage für dich und mich im Alltag. Vertraue ich Gottes Wort? Ist das Wichtigste für mich? Oder fange ich an, mich anzupassen? Manche biblische Dinge anfangen zu argumentieren, ja, das war damals so, das ist heute nicht mehr. Obwohl eigentlich, wenn man genau hinschauen würde, weiß man, dass das sind zeitlose Wahrheiten. Also die Frage, glaube ich, ist für uns heute hochaktuell, wie kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens und wie laufen wir den Glaubenslauf erfolgreich? Deswegen lasst uns zu den vier Punkten kommen. Punkt 1, das Zeugnis der Heiligen Schrift im Bewusstsein zu haben. Wir haben es gelesen am Anfang, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Im ersten Moment ist ja ein bisschen interessanter Ausdruck, was ist jetzt eine Wolke von Zeugen? Im Endeffekt ist es einfach ein Rückbezug auf Kapitel 11. Das ist ein sehr bekanntes Kapitel, wo der Verfasser auf die Glaubenshelden im Alten Testament eingeht. Und im Endeffekt will er einfach nur erinnern, was Gott in der Geschichte schon getan hat. Und das soll den Gläubigen in der Zerstreuung auch als Ermutigung dienen. Und das soll auch uns immer wieder als Ermutigung dienen, gerade wenn wir vielleicht im Alltag Gott nicht so sehr erleben, so Zeiten gibt es ja, kennen wir alle, dass wir in die Schrift schauen und sehen, okay, was hat Gott schon getan in der Geschichte? Wenn wir denken an Abraham, der der Verheißung Gottes glaubt, der ausgezogen ist in ein Land, wo er nicht wusste, wohin. Er hat sich als Fremdling auf Erden gesehen und hat ein himmlisches Vaterland gesucht. Deswegen war er auch bereit, als diese überraschende Aufforderung kam, opfere deinen Sohn Isaak auf dem Berg, war er bereit, loszugehen. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, kurz bevor er ihn wirklich geopfert hätte, den Sohn der Verheißung, stoppt ihn Gott und Gott sorgt für ein Opfer in Form von einem Tier, das sich da im Gestrüpp verhängt. Und das ist schon ein herrliches Bild auf das, was Gott viele Jahre später mit seinem Sohn Jesus tun wird. Weil genau auf dem gleichen Berg wird Gott wirklich seinen geliebten Sohn hingeben. Er wird ihn opfern für uns. Isaak musste nicht geopfert werden. Es war schon ein Bild auf Jesus. Gott liebt uns so sehr, dass er bereit war, Jesus, seinen geliebten Sohn, für uns hinzugeben. Denken wir an Mose, der es vorzog, mit dem Volk Gottes zu leiden, anstatt den Genuss der Sünde in Ägypten zu haben. Er hat die Schmach des Christus für größeren Reichtum geachtet als die Schätze Ägyptens. Ein Mann voller Glauben. Wir lesen von anderen Gläubigen im Alten Testament, die Wunder Gottes erleben durften. Andere wurden gemartert, getötet, aber sie haben an Gott festgehalten. Und warum? Eines hatten sie alle gemeinsam. Sie haben sich gefühlt als Fremdlinge auf Erden und ihre wahre Hoffnung war die himmlische Heimat. Und heute haben wir auch die Glaubensmänner des Neuen Testaments, wenn man an Paulus denkt, an Petrus, an Stephanus, die ja wirklich viel geopfert haben, um das Leben zu leben, das Gott für sie geplant hat, die bereit waren, viele Opfer zu bringen, viele Kilometer zu reisen. Wenn man an Paulus denkt, der ja immer wieder auch gelitten hat, ins Gefängnis geschmissen wurde, aber so in seinem Herzen hat es so gebrannt fürs Evangelium, der geht raus im Gefängnis und fängt direkt wieder an, von Jesus zu reden. Wir haben viel Ermutigung in der Heiligen Schrift, eine Wolke von Zeugen. Und die Frage, die ganz entscheidend ist für uns heute, ist, ob wir diese Wolke von Zeugen um unseren Kopf herum sozusagen haben. Ob unser Denken geprägt ist von der Heiligen Schrift oder ob wir uns eher um unsere Probleme kreisen. Und im Endeffekt ist es relativ simpel, was wir in uns hineinlassen, das prägt unser Denken. Wenn wir Zeit in Gottes Wort verbringen, Zeit im Gebet, dann wird das unser Denken prägen und dann wird es uns helfen, dass wir eben diese Wolke von Zeugen um uns haben, die uns helfen wird, den Glaubenslauf so zu laufen, wie Gott es von uns möchte. Kommen wir zum zweiten Punkt. Jede Last und die Sünde abzulegen. Also ganz einfach, wir sollen zwei Dinge ablegen. Einmal jede Last und einmal die Sünde. Das Wort Last oder auch Bürde, das ist im Grunde ziemlich neutral. Also es kann wirklich sehr viel sein. Im Grunde ist es einfach etwas, was den Glaubenslauf erschwert. In Leitsituationen, wie die Adressaten waren, da kann es Enttäuschung sein, Bitterkeit, vielleicht auch Angst. Ich als Fußballer kann das sehr gut nachvollziehen, weil für uns ist ja eine Leitsituation meistens, wenn wir verletzt sind. Und ich kenne so Gedanken wirklich, dass ich entmutigt bin, dass diese Verletzung im Fußball auch irgendwie mein geistliches Leben so ein bisschen, ja, wie erschwert, weil ich einfach traurig bin, dass ich verletzt bin, dass ich nicht spielen kann. Ich denke vielleicht, okay Gott, warum habe ich wieder eine Verletzung? Und das ist wirklich wie ein Rucksack, den ich dann auch in meinem Glaubensleben, unabhängig vom Fußball, mit mir rumschleppe. Und ich glaube, ihr kennt es auch aus eurem Leben. Es gibt Phasen, wo man gefühlt wie mit so einem Rucksack durch den Alltag geht. Und das Schöne ist, wir dürfen diese Rucksäcke bei Jesus abgeben. Es gibt schwierige Situationen, aber wir müssen dadurch da nicht alleine durchgehen. Jesus möchte uns helfen. Was kann so eine Last noch sein? Es können falsche Prioritäten sein, Hobbys, die vielleicht die Zeit rauben. Es kann die Karriere sein, wenn man so viel berufliche Verpflichtungen hat, dass man eigentlich für nichts anderes mehr Zeit hat. Es können Sorgen sein um materiellen Besitz, die das Denken einnehmen. Auch Unfrieden über die Vergangenheit. Und das alles raubt uns die Energie. Und das ist wie, wenn so ein Marathonläufer mit dem Rucksack den ganzen Marathon laufen würde. Das machen die ja in der Regel nicht. Die haben eigentlich gar nichts dabei. Ich weiß nicht, ab und zu so irgendwelche Flüssigkeiten, vielleicht für zwischendurch, aber die haben hautenge Outfits, einfach weil die wissen, jeglicher Windwiderstand, alles, was irgendwie Gewicht auf mich bringt, das brauche ich nicht. Ich will schnell sein in diesem Lauf und ich kann keine Last mit mir rumschleppen. Das Zweite, das wir ablegen sollen, ist die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Was bedeutet es für uns Christen, die wir schon die Vergebung unserer Schuld haben durch Jesus, die Sünde abzulegen? Das Schöne am Evangelium ist ja, dass wir nicht nur von den ewigen Folgen der Sünde befreit sind, ein für alle Mal, sondern dass wir auch von der Macht der Sünde in unserem Leben befreit sind. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Paulus erklärt es zum Beispiel in Römer Kapitel 6 sehr ausführlich. Wir müssen jetzt unsere Glieder, unsere Körperteile nicht mehr der Sünde als Werkzeuge zur Ungerechtigkeit hingeben, sondern wir können uns jetzt voll und ganz in den Dienst Gottes stellen. Wir sind durch Jesus, durch die Verbundenheit mit ihm, befreit von dieser Sklaverei der Sünde. Das bedeutet nicht, dass wir sündlos sind, aber es bedeutet, dass Gott durch den Heiligen Geist uns mehr und mehr verändern möchte. Aber der Teufel, der möchte uns versuchen und er weiß ganz genau, wo jeder einzelne von uns vielleicht auch angreifbar ist und versucht, das auszunutzen. Und Sünde abzulegen für uns als Christen heute bedeutet im Endeffekt, uns einfach bewusst zu machen, dass unsere alte Identität, in meinem Fall der alte Christian, das gestorben ist. Zu dem Zeitpunkt, wo ich Jesus angenommen habe als mein Erlöser, habe ich mich für ein neues Leben entschieden. Und ich habe jetzt eine neue Identität, ich bin ein Kind Gottes. Und in der Bibel, das ist auch Paulus, der beschreibt diesen Change von Identitäten ja sehr einfach, mit Ablegen von alter Kleidung, Anziehen von neuer Kleidung. Es wäre schön, wenn es immer so einfach ist, aber es ist ein Bild und es zeigt mir morgens, wenn ich aufstehe, bevor ich in die Arbeit gehe, wenn ich anziehe, ist wie eine Erinnerung, mein altes Leben ist vorbei. Ich bin mit Christus ein neuer Mensch geworden. Und ich muss nicht mehr der Sünde gehorchen, muss nicht mehr meinen eigenen Begierden gehorchen, sondern ich habe den Heiligen Geist von Gott bekommen. Und Gott möchte mich verändern. Ich muss nicht mehr so bleiben, wie ich bin. Die Sünde, die mich kaputt macht, die Beziehungen vielleicht zerstört, das muss nicht Realität bleiben. Gott möchte uns verändern. Er möchte uns Jesus ähnlicher machen. Das ist auch eine herrliche Botschaft. Aber es ist ein Kampf. Das führt uns zum dritten Punkt. Wir sollen mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Ausdauer ist für uns Fußballer nicht das beliebteste Wort. Also in der Vorbereitung haben wir viele Ausdauereinheiten und die machen meistens wenig Spaß, weil der Ball spielt da keine Rolle. Da geht es nur ums Laufen. Und ich glaube auch, wenn ihr heute das Wort Ausdauer hört, man verbindet irgendwie nichts Gutes damit, oder? Irgendwie so, boah, Anstrengung, vielleicht Schmerz. Wer von euch gerne joggen geht, weiß, irgendwann tut es mal weh. Aber Ausdauer ist eigentlich richtig wertvoll und eigentlich ein positiver Begriff. Aber in unserer modernen Christenheit wird dieser Punkt, dass Gott uns auffordert, mit Ausdauer zu laufen, öfters mal echt unterbetont. Warum ist das so? Es gibt vielleicht mehrere Gründe. Ich persönlich empfinde es oft, dass der Grund darin liegt, dass man Angst hat, dass es sich nach Gesetzlichkeit anhört. Wenn man sagt, ja, du als Christ, du musst jetzt mit Ausdauer den Kampf kämpfen, den Lauf laufen, der vor dir liegt, dann ist der Fokus sehr auf unser Laufen und Kämpfen fokussiert und da hat man Angst irgendwie, dass sich das zu gesetzlich anhört. Aber die Folge daraus ist, dass wir nicht mehr kämpfen. Und wenn wir nicht mehr kämpfen, dann wachsen wir nicht mehr. Und dann werden wir Jesus nicht ähnlicher, dann wachsen wir nicht in unserer persönlichen Heiligung. Und ich glaube, das Problem ist, dass es da keine Differenzierung gibt, weil geistliche Disziplin ist absolut biblisch. Der Aufforderung nach geistlicher Disziplin, Römer 6, 11 bis 14 zum Beispiel, oder 1. Timotheus 4, Vers 7, wo es heißt, übe dich in der Gottesfurcht. Das ist biblisch, aber es wird verwechselt mit Gesetzlichkeit. Geistliche Disziplin, die Basis ist, man ist errettet allein durch den Glauben an Jesus und aus Dankbarkeit und Liebe für das, was man geschenkt bekommen hat, möchte man jetzt ein Leben leben, was Gott ehrt. Man möchte Jesus ähnlicher werden, man möchte ihn ehren. Und da steht Gott im Zentrum. Und bei Gesetzlichkeit, da ist die Basis eine ganz andere. Man denkt, okay, ich habe Jesus angenommen, er ist mein Retter, aber um wirklich gerettet zu werden, muss ich jetzt noch eigene Werke hinzufügen. Und man strebt nach einem Gott wohlgefälligen Leben, um sich vor Gott etwas zu verdienen. Und das ist absolut menschzentriert und das ist nicht biblisch und das ist auch gefährlich. Aber der biblische Aufruf im Neuen Testament nach geistlicher Disziplin ist wertvoll und den brauchen wir auch. Oft ist es so in den Briefen im Neuen Testament am Anfang immer, wer wir jetzt sind in Christus, was wir geschenkt bekommen haben. Der zweite Teil ist dann imperativ. Okay, ihr habt jetzt eine neue Identität, also macht das und das. Dient einander, liebt einander und so weiter. Also wenn man die Basis verstanden hat, dann ist es wichtig, dass man auch von Gottes Wort diese Aufforderungen ernst nimmt, weil sie uns wachsen lassen im Glauben. Und das Schöne ist ja auch, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, der das in uns bewirken soll. Das heißt jetzt nicht, dass wir aus eigener Kraft irgendwie uns verändern sollen. Aber wir sind dazu aufgerufen, auch aktiv danach zu streben. Und ich aus dem Fußball, ich weiß das ganz genau, wenn ich irgendwie wachsen möchte, wenn ich ein besserer Fußballer werden möchte, dann braucht das Anstrengung, Ausdauer, viel Training. Ich muss Zeit investieren, auch Herzblut investieren. Und ihr kennt es wahrscheinlich auch aus dem Beruf. Wenn man erfolgreich sein will, wenn man auch Gott im Beruf ehren möchte, durch gute, harte Arbeit, das ist anstrengend. Da schwitzt man auch ab und zu. Und man ist bereit dazu, weil man weiß, das gehört halt dazu. Und warum denken wir manchmal, dass es im Glaubensleben so komplett anders ist, dass uns alles irgendwie zufallen muss von Gott. Ich glaube, dass Gott durch Jesus alles getan hat und dass wir aber von Gott aufgefordert werden, uns danach auszustrecken, verändert zu werden. Also Gott ruft uns auf mit Ausdauer zu laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Lasst uns bereit sein, für geistliches Wachstum auch geistlichen Schweiß in Kauf zu nehmen. Zeit zu investieren in unsere Beziehung zu Gott. Ihr kennt es aus dem Alltag wahrscheinlich, manchmal irgendwie nach der Arbeit, da fällt es schwer, nochmal die Bibel aufzuschlagen oder länger zu beten. Und manchmal macht man es dann nicht, aber manchmal macht man das und danach merkt man eigentlich immer, das war jetzt gut, das hat mir jetzt gut getan. Das hat jetzt mich nochmal ausgerichtet, vielleicht habe ich was Neues gelernt und einfach die Beziehung zu Gott zu pflegen, da atmet unsere Seele auf. Aber es ist oft so eine Überwindung, okay, ich mache das jetzt. Und deswegen sind diese Aufforderungen gut. Und die sind auch in der Bibel deswegen, damit wir dahin geführt werden. Kommen wir zum vierten und letzten Punkt, indem wir hinschauen auf Jesus. Und das ist bei allem, was ich auch schon gesagt habe, wirklich das Entscheidende, dass wir hinschauen auf Jesus. Dass wir nicht mit Ausdauer laufen wollen, Lasten und Sünden ablegen wollen, aus eigener Kraft, sondern dass wir bei all dem wirklich hinschauen auf Jesus, unser großes Vorbild, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich lese nochmal die Verse 2 bis 3. Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Hier haben wir eine herrliche Ermutigung. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist derjenige, der uns diesen kostbaren Glauben ins Herz gelegt hat und er ist auch derjenige, der uns bewahren wird. Wir müssen nicht aus eigener Kraft irgendwie im Glauben bleiben oder so, sondern Jesus verheißt, dass niemand uns trennen kann von der Liebe Gottes. Wir können nicht herausgerissen werden. Das heißt, Jesus wird uns die nötige Kraft auch schenken für all das, wozu er uns auffordert in seinem Wort. Wir dürfen vertrauen, dass wenn wir als Beispiel lesen, lauf mit Ausdauer, dass derjenige, der das gesagt hat, uns auch die Kraft geben wird, das zu tun. Und das ist wirklich, wo Glaube praktisch wird. Glauben wir wirklich dran, dass Gott das tut, was er sagt? Auch in uns, in Epheser 3, Vers 20, da ist so ein ganz wertvoller Vers, wo es heißt, Gott kann unendlich viel mehr tun durch den Heiligen Geist in uns, als wir uns jemals vorstellen könnten oder erbitten könnten. Was für eine herrliche Verheißung. Gott kann uns auf eine Art und Weise verändern, das können wir uns selber gar nicht vorstellen. Durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Jesus sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Das darf uns heute eine riesen Ermutigung sein, aber das war auch den Gläubigen damals in dieser Leitsituation eine riesen Ermutigung. Der Verfasser, der richtet den Blick nochmal auf Jesus und wir lesen hier, der aufgrund der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Die Gläubigen zu der Zeit, die waren auch vor dieser Entscheidung, bin ich bereit für meinen Glauben zu leiden und im schlimmsten Fall sogar mein Leben zu geben. Und der Verfasser sagt nicht, das wird nicht passieren. Der sagt, das ist eine Möglichkeit, aber nehmt euch Jesus als Vorbild. Er hat die vor ihm liegende Freude gesehen und deswegen war er bereit, diesen Weg des Leidens auch zu gehen. Und ich glaube, auch wenn wir durch Herausforderungen gehen, durch Leid, ist es so entscheidend, dass wir die vor uns liegende Freude, ewiges Leben in Gottes Gegenwart, wo es keine Tränen, keinen Schmerz, kein Krieg, alles, was die Welt hier eigentlich so kaputt macht, wo das all das nicht mehr sein wird. Und das ist unsere ewige Hoffnung, die wir durch Jesus haben und die niemand uns nehmen kann. Kein Umstand, kein anderer Mensch, niemand. Das steht fest. Das ist unsere ewige Gewissheit. Und im Angesicht dessen kann man sogar Freude haben daran, auch wenn die Umstände um uns herum keinen Grund zur Freude bieten. Und ich glaube, oft ist es so, dass das Menschen am meisten beeindruckt, wenn die in einem Umfeld einen Christen haben, der eigentlich gerade echt schwere Umstände hat, aber der wirklich Freude versprüht, wo man vielleicht denkt, warum hat dieser Mensch jetzt Freude? Und gerade dann kann man sagen, ja, die Umstände sind nicht der Grund dafür. Aber ich habe eine ewige Hoffnung. Ich weiß ganz genau, wo ich hingehe. Ich brauche keine Angst vor dem Tod haben, weil Jesus alles für mich gegeben hat. Also was bedeutet es konkret, hinzuschauen auf Jesus? Im Endeffekt bedeutet es, Jesus zu suchen in der Schrift. Paulus erklärt es im 2. Korintherbrief, ich meine, das ist Kapitel 3, Vers 16, wo er so sagt, dass indem wir die Herrlichkeit von Jesus in der Schrift sehen, werden wir verwandelt. Also indem wir Jesu Herrlichkeit durch die Bibel erkennen, werden wir Jesus ähnlicher. Zu Stellen, wie wir gelesen haben in Hebräer 1 zum Beispiel, wer Jesus ist, was er für uns getan hat. Vers 18, genau, Dankeschön. Genau, 2. Korinther 3, Vers 18. Ich weiß nicht, wie du hier heute sitzt, ob du schon in dieser Rennbahn bist, ob du läufst, ob du gerade voller Freude läufst und merkst, wie Gott dir sozusagen Rückenwind gibt, oder vielleicht fühlt es sich gerade auch irgendwie schwer an, du fühlst dich, als hättest du einen Rucksack und konntest dich wiederfinden bei manchen Lasten, die ich so genannt habe, oder vielleicht auch eine gewisse Sünde, die dich, ja, irgendwie noch so fesselt und dich immer wieder zurückwirft. Vielleicht bist du auch noch eher in der Zuschauerrolle. Wir wissen das ja vom Sport. Man kann jede Woche ins Stadion gehen, aber trotzdem keinen Sport machen, wenn man auf der Tribüne sitzt. Und so ist es auch so, dass man christlich aufwachsen kann, auch in Gottesdienst gehen kann, aber eigentlich selber noch gar nicht Jesus nachfolgt. Ich weiß nicht, wo ihr steht, aber ich denke, egal auf welcher Ebene, wir können echt von dieser Stelle lernen, unseren Blick auf Jesus zu richten, zu vertrauen, dass das, was er uns verheißt, stimmt, dass wenn wir ihn als Retter angenommen haben, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns befähigt, gemäß unserer neuen Identität als Kinder Gottes zu leben. Und lasst uns dann wirklich hoffen und wirklich daran glauben, dass Gott viel mehr tun kann in uns, aber auch durch uns, als wir das vielleicht selber denken. Und als Einzelperson, aber auch als Gemeinde wirklich erwarten, ja, dass Gott auch in den kommenden Wochen und Monaten viel vorbereitet hat und dass, wenn wir ihm treu sind darin, dann werden wir die Früchte auch ernten. Das heißt in Johannes Evangelium, wenn wir in ihm bleiben, seine Worte in uns bleiben, werden wir viel Frucht bringen zu seiner Ehre. Das wünsche ich uns allen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, wir können nur staunen über deine Liebe, die du zu uns hast, vollkommen unverdient, dass du bereit warst, deinen geliebten Sohn Jesus für uns hinzugeben. Danke, dass wir dadurch eine ewige Hoffnung haben über den Tod hinaus. Und Herr, bei all dem, ja, was wir in dieser lauten Welt um uns haben, bitte hilf uns, uns auf dich zu konzentrieren, dich vor Augen zu haben, Jesus, wer du bist, was du für uns getan hast. Bewahre uns davor, dass wir uns zu sehr ablenken lassen und dass wir wirklich das Leben leben, Herr, das du für uns bereitet hast. Wir möchten dich an die erste Stelle setzen und wir möchten, ja, dich ehren mit allem, was wir tun. Bitte hilf uns dabei, jedem Einzelnen, aber auch, ja, als Gesamtes, Herr. Wir danken dir für dein Wort und, ja, dass dein Wort ewig ist, dass dein Wort bleibt. Deinem Namen, Jesus. Amen.